ist die Frage gestellt worden, ob Gott das Böse geschaffen hat. Die Bibel ist das ziemlich keusch, sie sagt uns wenig darüber. Es gibt nur Andeutungen, aber keine Lehre über den Beginn des Bösen. Es scheint so zu sein, dass vor der Schöpfung der Himmel und der Erde es schon Engelwesen gab, die sich erhoben haben gegen Gott, abgefallen sind und darum im Paradies dann von außen den Menschen zum Bösen verführten. Wir haben in der Bibel zwei Kapitel, die offensichtlich prophetisch nach vorn in die Zeit vor der Schöpfung, vor dem Beginn hineingehen. Das ist Jesaja 14 und Hesekiel 28. Da wird von dem Cherub, gesprochen, der über die Maßen schön war, so schön und so mächtig, dass er noch mehr wollte, dass er sein wollte wie Gott und dadurch gefallen ist. Jesaja spricht davon und Hesekiel. Und Eitelkeit, Machtstreben, genau. Und das wurde von außen an den Menschen herangetragen. In beiden Kapiteln wird es nur verhüllt dargestellt. Es wird an bestimmte Könige gerichtet, die zu jener Zeit lebten. Aber die prophetische Aussage geht weit über diese historischen Persönlichkeiten hinaus. Was dafür spricht, dass die Sünde bereits da war, als der Mensch im Paradies geschaffen wurde und dort lebte, ist, dass es keine Erlösung für gefallene Engel gibt, aber Erlösung für den Menschen, der ein Verführter ist. In Hebräisch heißt es, dass für die Engel keine Erlösung geschaffen wurde, sondern für den Menschen. Hebräer 2. Und noch was ist mir aufgefallen in der Offenbarung 20, da wird das Tier und der Prophet in den folgenden Pfuhl geworfen und dann wird dieser Pfuhl beschrieben, der bereitet wurde eben für Satan und für seine Engel. Die Hölle wurde ursprünglich nicht für den Menschen geschaffen, sondern für diese abgefallenen Geistwesen, die sich erhoben, rebelliert haben und gegen Gott agiert haben. Viel sagt uns die Bibel nicht darüber, aber immerhin das, und es könnte sein, dass es sich so verhält. Mehr wissen wir nicht über den Ursprung des Bösen. Gott hat das Böse eingebaut, und wenn Gott sagt, dass er der Urheber auch von Unheil ist, der Urheber von Heil oder Stumm, müssen wir das hinnehmen, auch wenn es uns nicht passt, auch nicht in unser Gottesbild passt, aber es hat nichts mit der Bosheit, dämonischer Bosheit zu tun, der teuflischer Bosheit. Die Jünger fragen ja Johannes 9, sag mal, hat er gesündigt oder seine Eltern? Und Jesus sagt, weder noch, er ist blind geboren, damit die Herrlichkeit Gottes an ihm offenbart werde. Ne? Da denken wir, hallo, ne, dafür ein Menschen blind geworden auf die Welt kommt, aber es ist eine Antwort, die wir als Antwort Jesu akzeptieren müssen, als Plan Gottes mit einem Menschen. So wie Gott wohl einen Plan Gottes mit Nick Vujicic hat, oder einen Plan Gottes mit dir und mit mir. Und wenn wir denken, ja, wenn, dann, ne, wenn ich so oder so oder anders wäre, dann, das ist kalter Kaffee. Wir sind so, wie wir sind, und wir sind geliebt, und Gott braucht uns so, wie wir sind. Und wir müssen hier keine Klimmzüge veranstalten, sondern einfach das, was wir sind, auch leben und nicht vergleichen mit anderen. Keine Antwort, die letztendlich alles befriedigt, aber eine Antwort, die uns hilft, zumindest zu erahnen. So, mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben. Ich habe es auch mal auf Lateinisch geschrieben, damit ihr seht, wie schlau ich bin. Aber wenn man älter wird, merkt man, wie oft die Einschläge sind, links und rechts und so. Ne? Und dann merkt man, das ist nur eine Frage der Zeit, dann trifft es mich. Ich meine, das trifft auf jedes Lebensalter zu, aber je älter man wird, desto stärker ist natürlich die natürliche Wahrscheinlichkeit, dass man dann selbst dran ist. Und das ist ein unangenehmer Gedanke. Meine Tochter, die war ja da, ist das nicht herrlich? Es war ein Freudenfest für mich, sie hier zu sehen, auch argumentieren zu hören. Und sie weiß genau, was unsere Hoffnungen sind und so. Und sie weiß auch genau, dass wir trotzdem nicht gerne sterben. Es gibt verschiedene Sichtweisen auf den Tod. Über den Tod spricht man nicht gerne, darum wird er verhüllt in Worte. Im Volksmund ist es der Gefackertod oder der Tod als Gleichmacher oder als Leichenmacher. Als Leichmacher, Gleichmacher. Das wird umschrieben, um eben nicht den Tod so nennen zu müssen. Ich habe einen Versicherungsmenschen für eine Lebensversicherung und er redet immer drum rum. Er sagte, wenn das Unaussprechliche geschieht, was meinen Sie denn? Autounfall? Ich habe mich stumm gestellt, da muss ich mich nicht sehr verstellen, ich muss einfach so sein, wie ich bin. Ne? Und irgendwann platzte es aus ihm heraus, er hatte dann wieder, ich weiß nicht, wovon Sie reden, wenn Sie tot gehen. Ach so, sag ich, das ist doch gleich. Ne? Da verkauft er Lebensversicherungen und kriegt es nicht über die Lippen. Aber dieses Tabu, ich sagte ja auch in meiner Kernfamilie, war das ein Tabu, darüber hat man nicht gesprochen. Und sie haben immer nur umschrieben. Einige meiner Nachbarn auch, immer nur umschrieben. Und unsere direkte Art und Weise hatte ich schon vor den Kopf gestoßen und geklappt. Jemand ist entschlafen, gefallen oder über den Jordan gegangen, auch verfüllende Ausdrucksweise, aber eher im christlichen Bereich. Ich habe als Kind nie verstanden, wenn die Frauen erzählten, oh, mein Mann ist im Krieg gefallen. Ich dachte, was macht der für ein Bahai? Ich bin schon oft gefallen. Also, die erzählten da, wie wenn es tragisch wäre. Ne? Ich bin mit dem Roller gefahren, x-mal gefallen, aber eben nicht in dieser Art. Ich erinnere mich noch, dass unser Pastor gesagt hat, dass jemand gestorben sei. Dann hat er aber irgendwie Manschetten gekriegt und dachte, die wissen gar nicht, was das ist. Und dann hat er entschlafen noch dazugefügt, entschlafen, heimgegangen und so. Und meine Frau hat auch gesagt, ich möchte nach Hause gehen. Wenn die Schmerzen größer waren, die Medikation und meine Töchter auch. Übermorgen kommst du doch nach Hause. Nein, sie sagte, mein richtiges Zuhause. Und die verstanden das auch nicht. Ich fand das allerdings schön, dass sie von nach Hause gehen sprach. Da war ein Stück Vertrauen drin. Sarkastische Redewendungen haben das gleiche Profil, jemand beißt ins Gras oder den Löffel abgeben, abnippeln. Und es gibt sicher noch eine Menge anderer Worte, die einfach umschreiben und das Wort Tod außer Acht lassen. Im Englischen heißt es gegen den Eimer treten und so. Das ist kulturübergreifend. Vom Standpunkt der Evolution ist der Tod nichts anderes, als dass das Leben nicht mehr zwingend notwendig ist, denn das Erbgut ist ja erfolgreich weitergegeben worden. Darüber musst du keinen Kummer machen, du kannst abtreten. Ne? Das Leben ist. Dann merkt man, es ist nicht wirklich sinngebend, Erbgut weitergegeben. Man möchte auch trotz abgegebenem Erbgut weiterleben. Aber das sind Sichtweisen. Auch die Aussage mit dem Tod ist alles aus. Das war das meiner Mutter und die Aussage, wenn ich fragte, und er sagte, ist alles aus, noch keiner vom Tod zurückgekommen. Ne? Doch, doch, Jesus Christus. Ne? Aber das galt für sie nicht. Oder mein Vater sagte immer, wenn ich sterbe, dann schaue ich mir die Radieschen von unten an. Das hat mich nicht wirklich befriedigt. Nach einer Stunde weiß ich, wie Radieschen von unten aussehen. Dann ist aber gut. Ne? Das bringt es nicht. Oder weißt du, was ist, wenn ich sterbe? Ich komme anderthalb Meter und so. Diese Sprüche, ne? Die gehen den Leuten leicht über die Lippen, wenn sie in Saft und Kraft stehen. Es sieht anders aus, wenn es dran geht ans Sterben. Es hat mich nie befriedigt, schon als Teenager nicht. Genau. Das heißt, niemand, es ist noch niemand von den Toten zurückgekommen. Von daher war Evangelium für mich das völlig Neue. Ich habe über Jahre, jedes Jahr nochmal die Osterberichte gelesen in den Evangelien, um zu sehen, was sie darüber sagen. Ich habe dabei festgestellt, dass die Auferstehung die bestbezeugte Tatsache ist. Solche Zeugen hätte man sich gewünscht. Ich weiß ja, wie das ist mit Zeugen. Ich war ja Polizeibeamter, hatte oft Zeugen. Da gab es bestimmte Kriterien, wo man erkennen konnte, dass sie lügen. Zum Beispiel, wenn alle Zeugen alles gleich laut äußern, dann haben die sich abgesprochen. Weil drei Leute können das Gleiche sehen, aber sie werden es nicht in derselben Weise äußern. Sondern jeder aus seiner Sicht, da gibt es kleine Ungereimtheiten, die zeigen, okay, wir haben das in den Evangelien. Beim einen ist ein Engel am Grab, bei dem anderen zwei, ist das wahr oder das wahr, ne? Und so. Dass solche Kriterien, sie helfen zumindest. Oder diese vage Vorstellung, es muss auch irgendwas Höheres geben, sodass man sich wieder sieht und so diese vage Vorstellung, an denen übrigens ganz viele Menschen festhalten. Ihnen ist das vage lieber, als die klare Aussage, was von der Bibel ist, wollen sie sie nicht. Aber nee, es muss schon was geben. Ich glaube einfach nicht, dass etwas fertig ist. Ich habe das immer und immer wieder und sage dann dort, Mensch, es muss doch etwas geben, womit du deine Meinung verankerst. Und es genügt ihnen, eine vage Vorstellung zu haben. Habt ihr euch sicher gefragt, was soll denn das hier sein? Was denkt ihr über diese grünen Linien? Die sehen aus, als ob sie gebogen wären, sind sie aber nicht. Sie sind komplett gerade und laufen absolut parallel nebeneinander her. Ich glaube, hier lässt sich das nicht zeigen. Aber wenn man das auf dem Papier anlegt, sieht man, die sind nicht gekrümmt, die sind total parallel. Aber im Zusammenhang mit diesen Quadraten erscheint es, wie wenn sie auseinandergehen. Diese optischen Täuschungen sind oft eine Hilfe für das, was wir wahrnehmen. Was wir wahrnehmen, ist nicht das, was wirklich ist, sondern wir nehmen es nur falsch wahr. Ich bin im letzten Jahr am Auge operiert worden, Inhalt alles raus und noch ein bisschen Operation drin, dann wieder mit Gas aufgefüllt, zugemacht und so. Und dann habe ich gesehen, wie das Augenwasser wieder nachkommt. Das Wasser war oben, das Gas unten. Ich dachte, wie kann Wasser oben sein? Und fragte, Mensch, ist Gas schwerer als Wasser? Nein, nein, sagte er, sie nehmen das nur so wahr. Das Auge sieht immer verkehrt rum, erst im Gehirn wird es auf den Boden gestellt. Ja. Astronautenkrankheit ist übrigens, dass das Gehirn das nicht mehr bekommt, weil die Gravitation fehlt. Der Körper weiß nicht, woran soll ich mich denn orientieren, und dann wissen wir nicht mehr, wo oben und unten ist. Unsere Wahrnehmung sagt nicht alles aus. Einer meiner Nachbarn sagt, glaubt er nicht, wo sollen die Leute überall hinpassen? So viele Leute, so viel Platz gibt es doch gar nicht. Und so. Eine sehr menschliche Vorstellung von einem Himmel. Werden wir geboren, um zu sterben? Ich erinnere mich noch an das eigenartige Erlebnis, das ich hatte, als eines meiner Kinder geboren wurde. Ich hielt das Kind in der Hand und wurde statt glücklich schwer, für einen Augenblick schwer depressiv, weil ich hielt dieses Kind, dieses Wunder des Lebens in der Hand und dachte, es wird geboren, um zu sterben. Es ist nichts Bleibendes. Ich habe Anfang und Ende direkt zueinander gesehen und konnte mich für einen Augenblick gar nicht darüber freuen. Ja. Prediger 2, auch das Buch Prediger ist in einer Situation geschrieben der Skepsis, des Zweifels, und da holt uns der Prediger ab. Kluge müssen doch genauso sterben wie die Dummen, und man erinnert sich an die eine nicht länger als an die anderen. Wie bald sind sie alle vergessen. Da war mir das ganze Leben verleidet. Du kannst tun, was du willst auf dieser Erde, es ist doch alles sinnlos und führt zu nichts. Ein Haschen nach Wind. Da begann ich zu verzweifeln, weil ich mich für nichts und wieder nichts geplagt hatte. Ja, so Größen wie Goethe, Schiller oder Napoleon und so, über die redet man länger, über uns nicht. Es war mir nach dem Tod meiner Frau oft irritierend, wenn ich eingeladen wurde und meine Frau überhaupt nicht mehr erwähnt. Ich dachte, ist sie schon vergessen? Und diese Gedenktage, die Tage war der Gedenktag an den ersten Ehemann meiner Frau, die halten wir immer sehr bewusst und rufen uns in Erinnerung, wer war das und so. Aber wenn es so wäre, wie oft in den Anzeigen stehst, du bist nicht wirklich tot, denn du lebst in unseren Gedanken weiter, dann denkst du, so ein Quatsch, wie lange lebt jemand? Vielleicht bist du Enkelgeneration, aber die Urenkel erinnern dich gar nicht mehr. Wie weit kann ich mich zurückerinnern an die Großeltern? Urgroßeltern kenne ich schon nicht mehr. Und ich weiß noch nicht mal mehr die Vornamen aller meiner Großeltern. Weiß ich nicht mehr. Kann auch niemand mehr fragen, Eltern sind auch tot. Also leben wir auch nicht mehr, weil ich mich nicht mehr an sie erinnern kann. Und das ist eine Sichtweise, die liest man oft bei Todesanzeigen. Es ist sinnloses Geplapper, es ist oberflächliches Geschwätz. Wenn es mehr nicht ist, ewiges Leben, dann können wir das auch gleich vergessen. Niemand weiß, wann er sterben wird. Niemand weiß, wann seine Zeit kommt, wie Fische, die plötzlich ins Netz geraten, wie Vögel, über denen die Falle zuschlägt, so gehen die Menschen in die Schlinge. Der Tod ereilt sie, wenn sie am wenigsten daran denken. Das Foto habe ich auf dem Friedhof gemacht. Er saß auf dem Grabstein und so. Und ich war oft auf dem Friedhof, dachte, wo treibst du dich rum? Weil dort sind die Vögel am wenigsten scheu. Sie sind gewohnt, dass die Leute am Grab werkeln, aber sie nicht jagen. Und man kann sie ganz gut fotografieren. Niemand weiß. Es gibt ein gnädiges Nichtwissen. Wie würden wir da sitzen, wenn jeder uns sein Datum kennen würde? Wir würden ständig rechnen, wie viel bleibt mir noch. Wir würden in Hetze kommen oder in Panik und so. Keiner von uns würde glücklicher sein. Ich habe ein paar Mal Leute in der Seelsorge gehabt, die haben ihr Todesdatum gewusst durch die Wahrsagerin und lebten darauf zu. Eine Frau kam zu mir und sagte, Herr Mühe, alles, was mir die Wahrsagerin gesagt hat, ist bisher eingetroffen. Ich bin zweimal vergewaltigt worden, einmal hat man mich versucht umzubringen und dann hat sie noch mehrere Dinge genannt und sie sagt, und jetzt ist das nächste Ereignis mein Todesdatum. Und die war alles andere als ruhig, die saß da und zitterte. Ich sagte zu ihr, wir werden ihr Todesdatum gemeinsam feiern, und zwar lebendig. Und ich habe dann mit ihr gebetet und habe diese Wahrsage-Aussage zurückgewiesen im Namen Jesu und sie unter die Herrschaft Jesu gestellt und auch ihre Gedanken und ihre Erwartungen. Wir konnten tatsächlich den Tag ihres Todesdatums miteinander erleben, nicht feiern, aber erleben, und das hat mich sehr befriedigt. Eine andere Frau hatte das auch und ihr sagte ich ähnliche Worte. Ihr sagte, ach was, ich glaube, das ist dann dein Humbug, den sie mir erzählen. Und so gut, sag ich, dann kann ich ihnen auch nicht helfen. Dann bleibt sie in ihrer Angst und so, kann ihr nicht helfen. Die glaubte nicht daran, dass Gebet irgendwas nutzt und hat sie ihre Psychopharmaka genommen und so, ich habe sie auch aus den Augen verloren. Es gibt ein gnädiges Nichtwissen. Das bedeutet für mich allerdings, weil ich es nicht weiß, dass ich abends auf dem Bett liege und nochmal den Tag Revue passieren lasse und Dinge überdenke, was ist mir gelungen, was nicht, und das dann auch vor den Herrn bringe, weil wer weiß, ob ich nochmal aufwache. Das war dieses Nichtwissen, war eine Urangst in meinem Kinderdasein. Meine Mutter sang uns, sie musste nur einmal singen, wir lagen zu dritt in einem Zimmer. Damals ging das, heute würde ich auf der Psychologen-Couch liegen, Herr Doktor, wir lagen zu dritt im Zimmer, ich habe gar nichts ausgemacht. Und dann sang sie uns einmal für alle das Lied von Brahms, Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Ne? Ich habe nichts von Konditionalsätzen gewusst, aber ich wusste, es ist eine Bedingung. Und ich sage, und wenn er nicht will, meine Mutter war sichtlich überfordert. Und erst sie sagt, ach, der wird schon wollen. Ich merkte das, ich hätte es nicht artikulieren können, ich wollte nicht einschlafen. Immer wenn mir die Augen zufielen, habe ich sie aufgemacht und so, aber irgendwann bin ich dann doch eingeschlafen und wieder aufgewacht. Ne? Aber die Angst blieb. Niemand weiß. Darum am Abend und im Klosterleben ist der Tag ein Sinnbild für das Leben überhaupt. Der Morgen, der Mittag, der Nachmittag und dann der Abend und so. Das ist ganz gut, in diesem Rhythmus auch zu leben. Oder wenn ich fliege, ich fliege ungern, aber ich fliege. Fliege ich halt mit Angst, das macht das Flugzeug auch nicht schwerer. Aber immer auch mit dem Gebet, Herr, ne? Wenn wir abstürzen, das ist nicht wie beim Auto, das geht dann schon ans Eingemachte. Und dann muss ich mit rechnen, tot zu sein und dann ordne ich mein Leben. Ne? Dieses Nichtwissen kann auch bewirken, dass wir in der Vorbereitung sind, dass wir achtsam sind und weil wir keine Ahnung haben, was passiert wann. Aber jeder weiß, dass er sterben wird. Das ist immer der Punkt. Als freier Beerdigungsredner habe ich immer drei Punkte. Der erste Punkt ist, der Tod hat jemand aus dem Leben gerissen. Wer war denn dieser Tode? Was hat er hinterlassen an Spuren in seinem Leben. Der zweite Punkt ist, was macht dieses Ereignis mit uns, außer der Trauer und dem Verlust? Wir wissen ja, dass wir sterben wollen. Die Frage, ob wir sterben, stellt sich gar nicht, aber dass wir sterben müssen, wie gehen wir damit um? Und mein dritter Punkt ist, wie ich das für mich löse, und dann erzähle ich vom Glauben. Kann ich als freier Beerdigungsredner evangelisieren, ohne dass die Leute merken, dass sie gemeint sind. Sie können das ja anhören, sie müssen sich nicht stellen und ich habe bisher noch keine Schwierigkeiten bekommen. Ja, lass mich erkennen, Yahweh, mein Herr, zeige mir das Maß meiner Tage, dass ich weiß, wie vergänglich ich bin. Psalm 39. Mein Leben ist nur ein paar Handbreit lang, meine Lebenszeit vor dir wie ein Nichts. Wie fest meint jeder Mensch zu stehen und ist doch nur ein Hauch. Das ist neue evangelistische Übersetzung von Karl-Heinz van Heiden. Da kam ja auch hier aus der Gegend. Wie ein Schatten geht der Mensch daher, macht Lärm und Kleinigkeiten, er sammelt und speichert und weiß nicht einmal, wer es bekommt. Worauf soll ich denn hoffen, Herr? Ich setze meine Hoffnung auf dich. Lärm und Kleinigkeit, Porzellan, das kaputt ist, ne? Vergiss es. Der Sarg ist ein Geruch, das kannst du eh nicht mitnehmen und so. Ne? Das ist meine Erkenntnis. Und ich lebe nur eine Handbreit. Ich merke, je älter ich werde, desto schneller verrinnt die Zeit. Früher ging sie viel langsamer und jetzt, eben noch war Silvester, jetzt schon stehen wir
als am Frühling und so. Ne? Es ist gefühlt anders und ist natürlich subjektiv. Jeder weiß es. Wie gehen wir damit um? Worauf soll ich denn hoffen? Auf dich, oh Herr. Du zählst. Auto, Gewinn, in der Klassenlotterie oder so, das ist alles Nebensache. Das, nichts macht wirklich glücklich auf Dauer. Aber zu wissen, ich bin geborgen, das ist eine ganz andere Hausnummer. Ich setze meine Hoffnung auf dich. Das wurde, habe ich gestern schon gezeigt, den jungen Leuten, das ist die Golden Gate Bridge in San Francisco, 2006. Es hat sich ein Lebenstraum meiner Frau erfüllt, die wollte mal über die Brücke gehen. Entgegen meiner Gewohnheit, dass ich sagte, jetzt gehen wir ein paar Schritte, drehe dich um und laufe aufs Bild zu, habe ich sie weggehen lassen und von hinten fotografiert. Und dann 10 Jahre später haben wir gemeinsam die Todesanzeige gestaltet. Ich wollte ihr das gar nicht zumuten, aber die wollte da mitreden. Und ich sagte, das Bild will sie haben. Das Bild. Weil die Schwester von der Palliativmedizin, die sagte, Frau Müller, haben Sie Angst vom Tod? Mir rutschte das Herz in die Hose, weil es war eine sehr offene Frage. Meine Frau hat sehr offen geantwortet. Sie sagt, nein, vom Tod habe ich keine Angst. Nur vom Sterben. Aber nicht vom Tod. Für mich ist der Tod wie eine Brücke, die von dieser Welt in die Welt Gottes führt oder ja, in den Himmel führt. Und diese Schwester hat selbst dann noch auf der Bettkante gesessen, als die Infusionsflasche schon längst durchgelaufen war, weil sie wahrnahm, da ist jemand, der weiß, wo er hingeht. Und ist nicht in Panik und in Aufruhr, sondern im tiefen Frieden mit Gott und geht darauf zu, mit Frieden und vorbereitet. Das hat er nicht oft erlebt, das hat er mir später nochmal geschrieben. 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Das ist kein Geist der Furcht, sondern ein Geist, der uns mit Kraft, Liebe und Selbstüberwindung erfüllt. Furcht haben wir von Natur aus alle. Das ist uns angeboren und das hat jedes natürliche Lebewesen. Selbst eine Fliege wird sich nicht totschlagen lassen, die fliegt weg. Das ist überhaupt keine Sünde, ist auch kein Zeichen von Unglauben, es ist ein Zeichen, dass wir mit Leib und Seele dieser natürlichen Welt zugehören. Aber diese Nichtfurcht durch den Heiligen Geist wird daneben gesetzt und ist uns Geschenk. Wir müssen immer wieder danach greifen, wir haben das nicht ein für alle Mal, es ist nicht unser Besitz, wir müssen uns immer wieder daran erinnern lassen und uns bewusst darauf einlassen. Aber Furcht zu haben, ist eben nicht Unglaube, weil manche Leute denken, du sollst anders mit dem Tod umgehen. Nee, ich sterbe genauso wenig gern wie andere eben auch. Oder Römer 8. Ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Die macht sich fest an dieser Person. Die macht sich fest an einem Ereignis, das vor 2000 Jahren stattgefunden hat und das in der Gegenwart für uns relevant ist, durch die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Von daher ist es so wichtig, Gott zu erfahren, im Alltag zu erleben, dass er wirksam ist, dass er Wirklichkeit ist, dass er da ist und uns hilft. Also, keine Angst vor dem Tod, ist bedingt richtig. Angst oder Furcht vor dem Tod ist von der Natur aus völlig legitim. Da müssen wir auch nicht die Helden spielen. Wenn wir diese Angst vor Tod verlieren und eher Todessehnsucht haben, das ist nicht gesund. Was ist denn nun der Tod? Man geht heute von zwei Phasen des Todes aus, der klinische Tod. Der klinische Tod ist gekennzeichnet von einem völligen Kreislaufstillstand. Da ist eine Nulllinie auf dem Monitor. Die gehören zu den unsicheren Todeszeichen. Fehlen von Atmung, der Herz-Kreislauf-Stillstand, kein Puls, fehlende Reflexe. Man leuchtet mit der Taschenlampe ins Auge und da tut sich nichts, kein Blinzeln und so. Unsichere Zeichen. Die Schwierigkeit mit Organspende beruht genau darauf. All das fehlt, aber ein Mensch ist noch nicht wirklich tot. Es ist nur die erste Phase des Todes. Und die Angst besteht. Mensch, was ist, wenn einer klinisch tot ist und noch nicht in der zweiten Phase des Todes beendet man da ein Leben, ist man zuvor. Das ist auch die Angst und die ist begründet. Denn hier gibt es noch Reanimation. Die Nahtoderfahrungen spielen sich in diesem Bereich ab. In einem späteren Bereich geht es nicht mehr, da gibt es kein Zurück, aber eben da. Und weil wir eine viel bessere, schnellere Hilfeleistung haben, gibt es natürlich auch mehr Fälle von Nahtoderfahrungen. Der zweite Tod oder die zweite Phase, die endgültige Phase, ist der biologische Tod. Auf den klinischen Tod folgt in der Regel der biologische Tod. Alle Organe und Zellfunktionen sind unumkehrbar erloschen. Zellstrukturen zerfallen und der Körper beginnt sich zu zersetzen. Sofort mit dem Aushauchen beginnt das sich zu zersetzen. Und das ist der endgültige Tod, irreversibel, unumkehrbar, da gibt es nichts. Von diesem Punkt kehrt niemand zurück, außer Ausnahmen. Und das ist eben das Besondere. Johannes 11, Lazarus wird erweckt. Vielleicht habt ihr uns schon gefragt, hey, warum wartet Jesus? Er bekommt Nachricht von den Schwestern, Maria und Martha, Lazarus ist gestorben und er verbummelt dann nochmal 4 Tage, statt zu sagen, hey, Moment, ich bin gefragt, ich komme zurück, aber ich habe erst einen Job in Bethanien, mein bester Freund ist gestorben. Verbummelt er 4 Tage. Warum? Weil nach jüdischer Überzeugung die Seele des Toten noch 3 Tage in der Nähe des Körpers bleibt. Und man hat unter den Rabbinern gesagt, innerhalb dieser 3 Tage ist eine Auferweckung nochmal möglich. Nach diesen 3 Tagen nicht mehr. Und Jesus hat das Zeichen des Messias getan, dass er jemanden nach diesen 3 Tagen auferweckt hatte. Und darum hat er gewartet, ist erst am 4. Tag. Johannes erwähnt das mit den vier Tagen, weil da war er mausetot, da war überhaupt nichts mehr zu machen. Und sonst hätten die Rabbiner gesagt, ja, das ist im Rahmen des Möglichen, aber das war unmöglich. Dann noch die Bemerkung der Schwester, der stinkt schon und so. Überleg dir, was du tust. Und Jesus wusste, was er tut. Er hat das Zeichen des Messias getan und hat diesen Mann nach 4 Tagen, darum diese Erwähnung, 4 von Johannes. Die endgültige Phase des Todes. Die Nahtoderfahrungen sind also zwischen erster und zweiter Phase. Nahtoderfahrungen lassen sich mit naturwissenschaftlichen Kategorien nicht vollständig verstehen. Man hat darüber geforscht und es gibt auch ein Forschungsgebiet, wo Ärzte sich damit beschäftigt haben. zu diesen häufigen Erfahrungen gehört die Wahrnehmung von außerhalb des eigenen Körpers. Menschen beobachten, sehen sich von oben. Ich habe einige Leute in der Seelsorge gehabt, die haben ihren Suizidversuch überlebt und haben sich genau in dieser Phase gefunden, haben gesagt, ich sah mich auf dem Boden liegen, jemand, der von der Siegtalbrücke runtergesprungen ist, sein Körper zerschmettert. Freundin war da, ihre Mutter war da, Rettungsdienst war da, die Polizei war da und er sah das alles von oben und wunderte sich über diesen ganzen Auflauf, denn er hatte weder Schmerzen noch sonst etwas Wahrnehmung von außerhalb des eigenen Körpers. Meistens eine Tunnel-Licht-Erfahrung, wo Menschen sagen, es ging durch einen dunklen Tunnel auf ein Licht zu. Und dieses Licht war gleißend, aber nicht blendend und so. Erfahrung von Glück oder Verlorenheit und die Enttäuschung, in diese Weltzeit zurückkehren zu müssen. Da gibt es sehr glaubhafte Berichte. Wir müssen hier vorsichtig sein. Es gibt Berichte, die sind glaubhaft und es gibt von daher, wenn Leute fragen, wie ist das mit Nahtoderfahrung, ist es gut oder schlecht? Kann man gar nicht sagen, es ist gut und schlecht. Man muss einfach hören. Ein Pfarrer sagte mir, dass seine Haushälterin sich auf der Stelle bekehren wollte. Die hat einen Schlaganfall bekommen und als sie reanimiert worden war, ihre ersten Worte waren, Herr Pfarrer, ich muss mich bekehren. Und er sagte, was ist los? Warum so eilig und so schnell? Ja, sie sagte, ich war schon drüben in der anderen Welt. Es war ein wunderbares Licht. Es war so wunderbar. Ich sehnte mich mit jeder Faser meines Lebens, diesem Licht näher zu kommen. Und ich spürte, wie ein schweres Gewicht mich runterzog ins Dunkel, in die Tiefe. Und mir war augenblicklich klar, wenn ich hier bleibe, bin ich für Zeit und Ewigkeit verloren. Ist aber reanimiert worden und wollte sich bekehren. Ja. Und die Mutter der Freundin des Mannes, der sich von der Brücke gestürzt hat, die sagt, er muss verrückt geworden sein, er verlangt nach der Bibel, er sagt, mit dem Buch ist eben gar nicht alles aus, sondern es geht weiter, aber nicht weiter, wieso, ich muss wissen, was damit zusammenhängt. Und ich sagte, geben Sie ihm eine Bibel, er ist nicht verrückt. Er hat nur eine Erfahrung gemacht, die für ihn eine Warnung ist auch und ihm zeigt, dass man mit dem Tod eben seinen Problemen nicht entfliehen kann. Und dann hatte ich ein Ehepaar mit in Israel, wo mir die Frau zuflüsterte, mein Mann hat keine Angst mehr vor dem Tod. Ich habe die Einzelheiten vergessen, auf jeden Fall sagte er, freut sich auf den Himmel. Und er hatte durch die Nahtoderfahrung seine Sprachfähigkeit weitgehend verloren, bewegte sich auch nur noch schwer, aber ruhte in sich und hatte eine tiefe Freude und sagte mir, schwerfällig, aber sagte, ich freue mich auf den Himmel. So, das ist klar, glaubwürdig. Es gibt eine Nahtod-Religion und da braucht man nicht, braucht man zur Zeit gar nicht darauf zu verschwenden. Da wird den Leuten gesagt, jung, mit dem Tod ist alles okay, du brauchst gar keine Angst zu haben, es gibt ein Weiterleben, die Existenz einer Hölle kommt für sie gar nicht zur Sprache. Statt Umkehr findet eine trügerische Annahme statt, alles würde gut gehen. Und das sind vor allen Dingen Autoren wie Elisabeth Kübler-Ross und Raymond Moody, die am Anfang dieser Sache standen. Moody war Psychologe, Kübler-Ross auch, und am Anfang waren sie einfach nur neugierig und dann sind die aber in die Esoterik abgerutscht und haben Grenzen überschritten. Und es sind keine keine guten Belege, denn der Menschen wird deutlich gemacht, ach komm, vor der Höhle brauchst du keine Angst haben, gibt es nicht. Es wird alles wunderbar sein. Nein, es wird nicht wunderbar sein. Es gibt also die einen und die anderen. Und ja, ich habe jetzt beim ERF in der Sendung Mensch, Gott, denn das Zeugnis eines Mannes angeschaut, der mit 27 Jahren auch die erste Phase des Todes hinter sich hatte mit Blutkrebs und eben erfahren hatte, dass er in diesen Bereich kam, der noch möglich ist, diese Grenze aber nicht überschreiten durfte. Und er sagte etwas von einer Begegnung mit Jesus und so weiter. Er wurde dann wieder zurückgeschickt und hat dann später noch, ja, ist er noch heil geworden. Der hatte schon aus allen Körperöffnungen geblutet und die Ärzte haben gar nichts mehr getan, weil für ihn war keine Hoffnung mehr. Die Niere war schon abgestoßen, er hat sich schon über den Urin schon Teile ausgeschieden und so. Der hat keine Hoffnung mehr für ihn gehabt. Und als der dann von der Nullkurve doch wieder zurückkam, nach 12 Minuten, konnte der Oberarzt das alles gar nicht glauben. Sie haben ihn in die Röhre geschoben und haben gesehen, dass er wieder eine Niere hat und dass die Daten, die sie vorher hatte, nicht übereinstimmten. Solche Dinge können wir anhören, können wir glauben oder auch ablehnen, aber meines Erachtens gibt es diese Zeugnisse, die glaubhaft sind. Aber auf diesen Bereich brauchen wir uns nicht einzulassen, da werden Menschen eingelullt und in Sicherheit gewogen. Es geht kein Weg an Jesus vorbei, es gibt kein ewiges Leben ohne ihn und zu existieren bedeutet noch nicht ewiges Leben zu haben. Ewiges Leben ist ein Qualitätsbegriff. Und ja, denn die, die kein ewiges Leben haben, hören ja auch nicht auf zu existieren. Der Tod ist eine Grenze, da gibt es eine Vorstufe und dann die endgültige und da gibt es eben kein Zurück mehr. Warum müssen wir denn überhaupt sterben? Paulus sagt im Römerbrief, durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und mit der Sünde der Tod. Und so ist der Tod zu allen Menschen hingekommen, infolgedessen haben auch alle gesündigt. Na gut, in Wirklichkeit waren es zwei, aber er stilisiert es, was Adam als Gegenbild für Christus hat. Durch Adam sind alle dem Tod verfallen, durch Christus können sie alle leben, wenn sie ihn im Glauben annehmen. Das ist ein stilisiert. Natürlich war Eva auch mit involviert. Es hat etwas mit der Sünde, mit dem Aufbegehren gegen Gott zu tun. Und dieses Leben in der Auflehnung gegen Gott ist endlich und hat als Konsequenz den Tod. Und den müssen wir alle durchleiden, auch als Christen. Da unterscheiden wir uns in nichts. Und es ist nicht weniger einfach als für Nicht-Christen. Dann Römer 8, alles Geschaffene ist der Vergänglichkeit ausgeliefert, unfreiwillig. Gott hat es so verfügt. Es gibt allerdings Hoffnung. Auch die Schöpfung wird einmal von dieser Versklavung an die Vergänglichkeit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit werden. Tiere, die nicht mehr geschlachtet werden, Löwen, die nicht mehr reißen und solche Dinge, aber ja, das geht über unser Verständnis hinaus. Wir müssen sterben, hat etwas mit der Sünde zu tun. Was passiert denn, wenn wir sterben? Die Zuordnung von innerem und äußerem Menschen wird aufgelöst und der unbelebte Mensch wird zum Leichnam. Zum inneren Menschen gehört Geist und Seele. Das ist wie bei den Sandförmchen, die sind ja ineinander, wir schauen dem Menschen nur ins Gesicht, aber die stehen die Seele. Und können Geist und Seele nicht zählen, können sie auch nicht sezieren. Es sind keine stofflichen Dinge, es ist das Leben, das uns geschenkt ist. der innere Mensch und der äußere Mensch, die Zuordnung, hört auf. In Lukas 8 wird von Sterbefall berichtet, das ganze Haus war voller Menschen, die laut weinten und das Mädchen beklagten. Hört auf zu weinen, sagte Jesus zu ihnen, das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Ist eine beschönigende Rede, in seinen Augen ist der Tod nicht dramatischer als ein Schlaf. Da lachten sie ihn aus, denn sie wussten, dass es gestorben war. Hey, wir haben doch Augen im Kopf. Und so blöd sind wir nicht. Wir haben schon viele Leichen gesehen und so. Ja, hatten sie recht von ihrer Warte aus? Ja. Doch Jesus fasste es bei der Hand und rief Kinder auf. Da kehrte Leben in das Mädchen zurück und es stand gleich auf. Leben kehrte zurück. Was da lag, war der Leichnam. Und was verschwunden ist, war eben der innere Mensch. Die Hülle bleibt zurück. Wir haben eine Frau aufgebahrt im Wohnzimmer. Meine Kinder haben ihre schönste Kleider gezogen, das haben sie auch alles vorher abgesprochen. Haben sie gewaschen und geschminkt und so. Mein Ding war es nicht, aber ihres haben sie auch gemacht. Da haben Rosenblätter drauf und so. Und da haben wir einen Tag zusammengesessen. Einfach nur gesessen und getrauert. Andere Verwandten kamen dazu. Aber aus dem Umfeld kam niemand. Das ist einfach nicht Sitte in Deutschland oder da bei uns. Kam ein Ältester mit seiner Frau und eine Familie aus Belgien, aber sonst niemand. Und meine Verwandten, die Afrika-Missionare waren, die sagten, in Afrika ist das üblich, dass die Leute sich um den Tod herum scharen und treffen und miteinander bleiben. Das ist kulturbedingt. Einer meiner Enkel hat in einem Augenblick, als er sich unbeobachtet fühlte, dem Leichnam meiner Frau auf den Arm geschlagen. Er wollte wissen, ob sie reagiert. Ne? Weil er musste begreifen, was ist denn das Tod? Ne? Und er hat gar nichts gemacht. Ne? Und dann wusste er, nichts reagiert, gar nichts. Ne? Und das ist schon merkwürdig. Da liegt die Hülle, aber völlig leblos. Absolut nichts. Das ist gewöhnungsbedürftig. Wir haben bis nachts um 12 zusammengesessen und dann war auch genug. Dann haben wir etwas gemacht, was man eigentlich nicht macht, aber meine Frau hat immer gesagt, wenn ich sterbe, dann werdet ihr traurig sein, das kann ich nicht verhindern, aber ich will, dass ihr euch freut und feiert. Ich werde am Ziel sein. Und meine älteste Tochter hatte diese Worte im Ohr und sagt, die Mama hat immer gesagt, was machen wir jetzt? Seid ihr mit einverstanden, dass wir eine Sektflasche töpfen und auf anstoßen? Dann haben wir die Rollladen runtergelassen, damit wir haben unsere Gläser gefüllt und angestoßen. Wir kamen uns richtig merkwürdig vor. Ich dachte, hey, was Besseres kann uns nicht passieren. Vor allen Dingen, dass meine Kinder das verinnerlicht haben. Dass sie sagten, das war ihr Wunsch. Und wir haben auf das Leben angeschaut. Am nächsten Tag wollte keiner mehr im Wohnzimmer sein. Es war Sommer, Juli und wir haben den Campingtisch draußen aufgestellt und alle im Freien gegessen und die Leiche abholen lassen. Die war derartig verändert, dass keiner sich mehr wohl fühlte. Und alle hatten wieder einen Eindruck. Ich fand das sehr interessant. Der äußere Leib, der zerfällt und keiner hatte mehr Lust, da im Wohnzimmer zu sein. Ich fand das so interessant. Alle, die wir da waren, hatten den gleichen Eindruck. Was geschieht? Der äußere mit der Hülle bleibt zurück. Für mich hat das zur Konsequenz, dass ich gar kein Friedhofgänger bin. Ich habe mit meiner Frau gesprochen, wie wir das Grab sein. Ich habe gesagt, anonymes Grab, nee, sagt sie, leg wenigstens eine Platte drauf, der Kinder wegen. Da haben wir eine Platte, Johanna Mühe, 1951 bis 2016, sonst nichts. Und dann da haben sie einen Ort zum Trauern, aber für mich gar nicht. Ich gehe da gar nicht hin. Für mich ist sie in der Ewigkeit und das, was da zurück ist, ist die Hölle. Und ja, das mag aber jeder unterschiedlich halten. Für mich ist das so. Genau. Der Tod ist eben ein Übergang. Mit dem Tod meiner Frau ist sie mir noch mal zum Vorbild geworden. Das erste Mal, als ich durch sie zum Glauben kam und ich diese Gewissheit, dass es einen Gott gibt und ewiges Leben von ihr durch sie vermittelt bekommen habe, und das zweite Mal in der Art und Weise, wie sie in die Ewigkeit ging. Nicht ohne Leiden, aber mit Zuversicht. Ein Übergang, der für sie real und festzuhalten war. Und Johannes 3 war oder ist für mich eine der bedeutendsten Stellen: wer an den Sohn glaubt, wer vertraut, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn aber nicht glauben will, wird das ewige Leben nie zu sehen bekommen, denn Gottes Zorn wird auf ihm bleiben. Diese Stelle, Johannes 3, 16, 36, Johannes 5, 24 und 11, 25, hatte ich damals zum Glauben kam, meine jüngste Schwester auswendig lernen lassen. Die kam als Nachzügler 11 Jahre später, ich war 17 und sie, 11 Jahre jünger. Und
6 Jahre.
Ja, genau. Habe sie sich auswendig lernen lassen und habe damit in ihrem Leben den Samen ausgestreut, der sehr viel später zum Keimen kam und sie selbst Krebs bekommen hat. Und ja, das hat sie dann gehalten. Sie ist ihr Leben lang katholisch geblieben, hatten keine theologische Weite gehabt oder Einsicht. Man konnte ihr erklären, was man wollte, das hat sie nicht erzählt. Sie hat einfach nur am Glauben festgehalten und ich merkte, wie sie darin wächst und wie sie das Wenige, was sie hatte, festhält. Sie ist dann mit dem Wenigen nochmal in Neustadt an der Weinstraße an der kleinsten Kirche der Welt vorbeigekommen. Das war eine Aktion mit Progress, mit dem Smart, und da saß die Frau von den Marburger Medien drin. Und die sagte zu ihr, macht es nochmal fest. Machte ihre Überzeugung fest, indem sie ihr Leben ganz bewusst in die Hand von Jesus geben. Und hat sie dann nochmal bewusst zu Jesus geführt. Und großartig. Diese Schwester ist im gleichen Jahr wie meine Frau gestorben. Meine Frau ist im Juli gestorben, sie im Dezember. Aber in dieser inneren Gewissheit, ich komme ans Ziel. Ich habe ein paar Tage vorher noch mal mit ihr telefoniert, da war sie ganz schwach und hat noch mal bekräftigt, dass sie weiß, wo sie hingeht. Es tat mir in der Seele gut. Wer an den Sohn glaubt, wer ihm vertraut, hat ewiges Leben. Sie ist so stark gewachsen im Glauben, dass sie von den vorformulierten Gebeten, die sie nur kannte, zum freien Gebet kam und wie oft meine Frau ermutigt hat, sie als Baby im Glauben und dann später auch. Ja. Es ist so wichtig, dass wir den Leuten das bezeugen, was bedeutet uns der Tod. Und so, meine Frau hat das ja im Krankenhaus auf der Palliativstation und dort, wo sie war, immer wieder auch gesagt und konnte Menschen eine Hoffnung geben, die völlig verzweifelt waren, weil das diesseitige Leben für sie definitiv zu Ende war. Es ist und es bleibt die Grundfrage des Menschen. Dass wir uns hier jetzt am Tisch nochmal über Tod unterhalten haben, so engagiert mit meiner Tochter, ich dachte, ey, das geschieht nur im Zusammenhang mit Christen, ne? Andere würden schnell das Thema wechseln und sagen, schönes Wetter heute, gestern hat es geschneit und so, und schon wäre man beim wichtigeren Thema, ne, bis morgen wird, es kann wieder warm werden. Aber hier, ne, beim Allerwichtigsten. Und ja, sie hat dann auch Stellung genommen, oder die weiß genau, woran wir glauben, nimmt aber selbst keine Stellung. Aber genau Diese Hoffnung können wir bezeugen. Wir können ja unsere Kinder, unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, wir können sie nicht bekehren, aber wir können sagen, was uns selbst wert ist. Und das ist wichtig. Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus, nicht meine Evangelisten. Nicht jeder hat eine evangelistische Begabung, ich schon gar nicht. Aber ich habe Ehrlichkeit und ich habe Erfahrung und beides bringe ich rein. Und es ist die Chance für die Leute zuzuhören und darüber nachzudenken und Stellung zu nehmen. Ja, Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Eine Stelle, die ich eben auch auswendig kann und sie auch. Mein Vater ist damals reingekrätscht, verboten, sie weiter religiös zu unterweisen, aber das hatte sie schon und konnte sie festhalten. Jo, ich saß mal im Zug von Hamburg nach Gummersbach und in Hamburg ist ein Mann, der etwas älter war als ich, vor mir in den Zug, gleiches Abteil, hatte Schreck, wir gegenüber gesessen und wir fuhren dann los und dann kam eine Angestellte von der Bahn, die wollte eine Umfrage machen. Hat ihn ausgeguckt und fragte, wie zufrieden er sei. Ach, sagte er, ich komme gerade vom Friedhof, lassen Sie mich doch in Ruhe mit Ihren Fragen, ein andermal gern, aber jetzt nicht, meine Gedanken sind woanders. Ich sagte, selbstverständlich, Entschuldigung, ist weitergegangen. Ich habe das aufgegriffen, sagte Ihre Frau, er nickte. Ach, sagte ich, kann Ihnen nachfühlen, meine Frau ist auch gestorben. Aber sagte ich, ich habe Hoffnung. Und ich habe Trost, habe ihm kurz in kurzen Worten erzählt von meiner Frau, von ihrem Sterben. Und da klickte sich ein anderes Ehepaar ein. Wir saßen jenseits vom Gang auf der anderen Seite. Und da sagte die Frau, was sind Sie ja Mühe? Ich zuckte zusammen, weil ich dachte, ich habe irgendwo ein Ziel. Nein, die sagte, ich kenne sie von der Orientierung vom Bibellesebund. Ich habe schon mal was von ihr gelesen. Dann grätschten die auch rein ins Gespräch. Ich fand es ein bisschen schade, weil ich war ganz auf der wichtigen Spur mit diesem Mann. Und dann sagte aber diese Frau, mein Mann, der war vor 20 Jahren austherapiert. Ich guckte ihn an und sagte, aber er lebt noch. Ist er das? Ja, ja, das ist er. Und so. Und Gott hat ihn heil gemacht. Und dann sage ich, jetzt erzähl uns mal mehr. Dann sagte er, er war bis dahin Vollblut Atheist, mit Gott hat er gar nichts am Hut. Aber er war austherapiert und der Professor sagte ihm, verlieren können Sie nicht, Sie können nur gewinnen, wir haben da ein Medikament, das in der Erprobungsphase, wollte das mal nehmen und das hat 100% angeschlagen. Und der Mann, der sagte nicht, das war das tolle Medikament, ihm war klar, da hatte Gott seine Finger im Spiel. Und dann erinnert er sich, dass seine Großmutter ihr Lebtag für ihn gebetet hat. Und er sagte, ich glaube, das waren die Gebete meiner Großmutter. Und ich sagte zur Frau, ihr Mann ist zum Glauben gekommen, hat er sich verändert und wie? Und so. Und ich sagte, was hat das mit Ihnen gemacht? Ich habe eine Zeit lang beobachtet, guckte, ob das echt ist und sah, das ist echt und bin auch zum Glauben gekommen. Und haben sie noch ein bisschen weiter geredet. Ich guckte immer zu dem älteren Herrn rüber und er guckte schnell in sein Buch, das er scheinbar nie gelesen hat, aber ich merkte, er hört genau zu. Die Leute sind zum Glück in Bremen aus dem Zug ausgestiegen und dann hatte ich Zeit von Bremen bis Osnabrück. Er sagte, ich bin Mathematiker. Zufall ist keine Größe, mit der ich rechne. Das kann doch kein Zufall sein, was ich hier heute erlebe, ne? Und was ich hier gehört habe. Nee, sag ich, Zufall nicht. Gott hat einen Plan und Gott ist offensichtlich an ihnen interessiert, er liebt sie, er möchte sie auch in seine Gemeinschaft bringen. Und ich habe ihn evangelisiert und er hat sich mit Handschlag bedankt. Damals gab es noch kein Coronavirus, ging der Handschlag. Bedankt. Ne? Die meisten Leute drehen verschnupft ab, weil ich über Christus spreche und er hat sich bedankt. Er sagte, sie reden wie, ich habe da was erlebt, wie, hat eine leidende Zeit lang gegrübelt, Zeltmission gibt es aber, ja, sag ich. Haben Sie gut zugehört? Ja, aber, ja, ich sag, machen Sie da weiter. Ne? Und habe ihm ein paar Tipps gegeben, wie er in Beziehung zu Jesus kommt. Der Tod ist ein Thema für Menschen, aber sie möchten es nicht anrühren. Und von daher, lasst uns darüber sprechen, welche Hoffnung uns treibt. Weil das ist etwas, wo sie alle hinhören, weil sie eben wissen, dass sie alle sterben. Okay, das soll schon gewesen sein.